Gott möglich? Das sagt Jesus in Bezug auf einen jungen Mann, der sehr vermögend ist. Und ich lese diesen Abschnitt im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Verse 18 bis 27. Ein angesehener Mann fragte Jesus: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnet Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falsche Aussagen machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Der Mann erwiderte: Alle diese Gebote habe ich von meiner Jugend auf befolgt. Da sagte Jesus zu ihm: Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Als Jesus ihn so traurig sah, sagte er: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Da fragten die Zuhörer: Ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Er ging zur richtigen Person, dieser Mann. Er stellte sogar die richtige Frage. Er bekam die richtige Antwort. Aber er traf die falsche Entscheidung. Dieser Mann hätte keine geeignetere Person finden können als Jesus, um diese Frage zu stellen. Jesus ist geradezu die Fachperson schlechthin, wenn es ums Leben geht. Wenn es um die zentralste Frage des Lebens geht, gibt es keinen besseren Ort als Jesus. Jesus sagt von sich: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus, der Sohn Gottes, Gott selbst in Person, ist die beste Ansprechperson, um diese Frage zu stellen. Wenn es ums Leben geht, ist er Fachmann. Jesus weiß, wie das Leben funktioniert, weil er es geschaffen hat. Das ist wie, wenn Ihre Waschmaschine kaputt geht. Für die, die waschen, ich wasche nicht viel, ich weiß nur, wenn sie kaputt geht. Wer holen Sie, wenn die Waschmaschine kaputt geht? Dann holen Sie weder den Automechaniker, noch den Heizungstechniker, noch den Architekten, sondern Sie holen den Mechaniker, der diese Maschine kennt. Und woher hat der Mechaniker diese Information, dass er die Maschine reparieren kann? Nicht von sich, sondern vom Hersteller. Und Jesus ist der Hersteller des Lebens. Wer wissen will, wie Leben funktioniert, ist er bei Jesus an der besten Stelle. Der weiß, wie das funktioniert. Der weiß, wie man etwas flickt, wenn etwas kaputt ist. Der weiß, wo man ansetzen muss. Und so traf dieser Mann eine ausgezeichnete Wahl, vielleicht besser, als er sich selbst bewusst war. Es war sozusagen ein Glückstreffer. Er hat den kompetentesten Menschen auf dieser Welt gefunden, um ihm seine Frage zu stellen. Das Problem ist nur, dass er nicht so genau wusste, mit wem er es wirklich zu tun hat. Das wird deutlich, wenn er zu Jesus kommt und zu Jesus sagt: Guter Meister. Und Jesus antwortet ihm dann und sagt: Ja, warum nennst du mich gut? Gut ist nur Gott, sonst niemand. Jetzt können Clevere sagen: Ja, da sehen wir es ja. Jesus hat gar nie davon gesprochen, dass er Gott ist. Hier sagt er dann: Nur Gott ist gut. Aber Jesus will etwas ganz anderes mit dem uns zeigen. Er will nämlich uns zeigen, dass dieser Mann noch gar nicht begriffen hat, wer er ist. Jesus macht uns deutlich und den Leuten, die um ihn herumstehen, dass dieser Mann nicht weiß, dass er im Moment mit Gott spricht. Hätte er das gewusst, wer Jesus wirklich ist, dann hätte dieser Mann gesagt, ja, aber Jesus, du bist doch der Sohn Gottes. Und wenn du der Sohn Gottes bist, dann bist du gut. Dann kann ich gar nicht anders als dich gut nennen. Versteht ihr? Der hat gar nicht begriffen und diese Aussage zeigt uns, mit dem zeigt uns Jesus, dass dieser Mann noch gar nicht begriffen hat, mit wem er in Wirklichkeit spricht. Er war der Meinung, dass Jesus einer dieser guten, fähigen israelitischen Lehrer ist, wo man Fragen stellen kann. Aber er hat nicht gewusst, dass Jesus Gott ist. Und dass er die Frage, die er stellt, eigentlich dem stellt, der sein Leben erschaffen hat. Das hat er nicht begriffen. Sonst hätte er ihm gesagt, ja, aber Jesus, du bist doch gut, du bist ja Gott. Das hat er nicht realisiert. So geht es vielen Menschen in unserem Land. Sie wissen von Jesus, sie kennen den Namen Jesus. Sie sind in einem Begriff und sie finden ihn vielleicht sogar super, beachtenswert. Sie staunen, dass er ein Mann war, der offensichtlich etwas in Bewegung gebracht hat. Aber sie verehren ihn nicht als Gott. Nur lediglich als eine religiöse Gestalt, die etwas in Bewegung gebracht hat. Als, wenn es hochkommt, einen sehr guten Menschen mit einem sehr hohen ethischen Anspruch, aber nicht als Gott. Und sie sprechen von Jesus, dass man den Eindruck bekommt, sie kennen ihn, aber in Wirklichkeit wissen sie gar nicht, von wem sie sprechen. Und für wen dieser Mann Jesus auch immer gehalten hat, er hätte auf jeden Fall keinen kompetenteren finden können. Und nun stellt er auch die absolut zentrale Frage des Lebens. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Ihn interessieren nicht Banalitäten wie jener, der zu Jesus kam und sagte, hey Jesus, komm, hilf mir da bei meinem Erbe, da mein Bruder will mir nicht alles geben. Nein, so etwas interessiert ihn nicht. Ihn interessieren die zentrale Frage des Lebens. Jesus, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben bekomme? Und ewiges Leben steht nicht im Gegensatz zum endlichen Leben, also das Leben, das hier beschränkt ist. Der Gegensatz zum ewigen Leben ist der ewige Tod. Leben ist immer ewig. Entweder ist das ewige Leben oder es ist der ewige Tod. Und nun, er möchte aber natürlich das ewige Leben erlangen. Er hätte auch anders fragen können. Und die Bedeutung wäre dieselbe. Er hätte einfach sagen können, Jesus, komm, sag mir bitte, wie ich in den Himmel komme. Da hätte ich genau dieselbe Frage. Oder er hätte fragen können, Jesus, sag mir, wie ich der Hölle entkomme. Wäre dieselbe Frage. Die Frage nach dem ewigen Leben ist die Frage, wie komme ich in den Himmel? Übrigens, an dieser Frage unterscheiden sich eigentlich die meisten an der Beantwortung dieser Frage, wie man in den Himmel kommt. In den Himmel wollen ja alle. Aber wir haben x verschiedene Antworten, wie man da hinkommt. Es gibt nichts Schöneres, wenn Menschen diese zentralen Fragen des Lebens wieder aufgreifen. Wenn sie sich zu Wagen stellen und nicht ziellos durchs Leben rasen, mit allerlei beschäftigt sind, aber aus lauter Betriebsamkeit das Wichtigste nicht tun. Gott möchte eigentlich, dass wir die Zeit hier, in der wir leben, nicht einfach benutzen, um ständig mit Stress über die Welt zu sausen, sondern er möchte, dass wir in dieser Zeit ihm begegnen. Und so sagt das der Paulus in Athen in seiner Ansprache: Mit allem, was Gott tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Also alles, was Gott unternimmt, sagt Paulus, alles, was er tut, hat die einzige Absicht, dass wir den Zugang zu ihm suchen, dass wir nach ihm fragen, dass wir ihn entdecken, weil er weiß, bei ihm ist das wirkliche Leben. Hast du diese Fragen schon wirklich ernsthaft gestellt nach dem ewigen Leben? Oder schiebst du sie immer so vor dich hin auf diesen gewissen Sankt-Nimmerleins-Tag, der dann vielleicht einmal kommt, da kann ich mir dann vielleicht einmal Zeit nehmen? Vielleicht und vielleicht auch nicht. Ich kann diese Fragen abtun, indem ich alle die, die sich um den Himmel bekümmern und sich Gedanken machen, als Spinner abtue, als religiöse Spinner. Oder ich kann mal fragen, ja, wohin geht denn mein Leben überhaupt selbst? Wo ist dann mein Ziel? Und mancher ist schon erschrocken, als er dann im Alter war oder vor einer Lebenskrise stand und dann plötzlich merkte, dass keine Zeit mehr bleibt, sich mit den wichtigsten Fragen zu beschäftigen. Und ein Mann, der das sehr eindrücklich erlebt hat, ist der Carl McGann. Er war einer dieser Menschen, denen man nicht viel ankreiden konnte. Er führte ein recht gutes Leben, führte niemandem sichtbaren Schaden zu. Er war der Natur verbunden und rücksichtsvoll gegenüber sie. Und er unternahm einen Trip in die alaskische Tundra. Und jenseits des Polarkreises kam er leider in eine sehr, sehr schwierige Situation. Und das war dann auch seine letzte Reise, die er tat. Er nahm sich am Schluss das Leben. Was zurückblieb, ist sein Tagebuch. Und aus diesem Tagebuch möchte ich Ihnen doch einiges sagen. Und das gibt doch Einblick in das, was vielleicht einen Menschen noch bewegt, wenn dann die Frage nach dem ewigen Leben sich aufzwingt. Im Angesicht des Todes erkennt er nämlich seine eigene Sündhaftigkeit. Er sagt oder schreibt auf in seinem Tagebuch: Ich denke so oft an Gott. Merkwürdig, wie man das unter diesen Umständen tut. Ich habe auch noch nie so viel gebetet. Ehrlich gesagt, finde ich nicht, dass ich es verdiene, wenn er, Gott, meine Gebete erhört. Aber ich hoffe es trotzdem. Und weiter schreibt er: Bitte, himmlischer Vater, hab Erbarmen mit einer armen, verlorenen, sündigen Seele. Ein weiterer Eintrag, wo er erschrocken feststellt. Er sagt: Wenn es zu furchtbar wird, habe ich ja immer noch eine Kugel. Damit meint er, um sich zu erschießen. Das hat er dann auch tatsächlich gemacht. Glaube aber, dass ich zu viel Schiss habe. Außerdem könnte das die einzige Sünde sein, die ich je begangen habe. Ich kann mich nämlich nicht mehr an alle 10 Gebote erinnern. Ist das nicht entsetzlich? Und ich will, dass Gott meine Gebete erhört. Viel Glück. Geradewegs in die Hölle. Hat er geschrieben. Er stellte leider fest, dass er genau in dieser Stunde, an diesem Sankt-Nimmerleins-Tag, keine Zeit mehr hat, diese Frage zu klären, die er vermutlich schon lange hätte klären können, denn er hat Ahnung gehabt vom christlichen Glauben. Er hat zumindest gewusst, dass es 10 Gebote gibt. Er war nicht ein Unwissender. Aber offenbar war ihm das nicht so wichtig wie diesem reichen Mann. Und in dieser Schicksalsstunde erschrickt er über seinen Zustand. Und nun bekommt dieser Mann, der eben diese Frage stellt und nicht wartet, bis er dann vor so einem Ende steht, von Jesus eine Antwort. Du kennst doch die Gebote, sagt er. Du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nichts stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Und dann sagt der Mann: Alle diese Gebote habe ich von Jugend auf getan. Ein hochanständiger Mann war das. Und jetzt sagt Jesus aufgrund von dieser Antwort, aber eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komme und folge mir nach. Das ist hart, oder? Finde ich knallhart. Wenn Jesus jetzt uns das sagen würde, kauf alles, was du hast und folge mir nach. Das ist eine krasse Forderung. Aber die Frage ist, will jetzt Jesus wirklich sagen, um ihm nachzufolgen, müssen wir alles verkaufen? Das heißt, jeder, der Christ ist, ist im Grunde genommen auch materiell ein armer Kerl. Weil er vorher alles verkauft hat und dann alles verschenkt. Nein, das will Jesus nicht sagen. Jesus will damit eins deutlich machen. Er will diesem Mann klar machen, der der Überzeugung ist, dass er alle Gebote gehalten hat, zeigt er auf, wie seine innere Gesinnung wirklich ist. Und deshalb stellt Jesus diese krasse Forderung. Und er zeigt ihm, dass so wie er die Gebote hält, dass er das in einer gewissen Weise, in einer Oberflächlichkeit getan hat. Und wenn es darauf ankommt, zwischen Gott und seinem Reichtum zu entscheiden, wird er sich entweder für Gott oder den Reichtum entscheiden. Hier in diesem Fall vermutlich für den Reichtum. Jesus sagt ja einmal, denn euer Herz wird immer dort sein, wo ihr eure Schätze habt. Und Jesus hat diesem Mann es genau deutlich gemacht, mit dieser Aufforderung zu entscheiden, wo sein Herz und wo sein Schatz wirklich sitzt. Ist er wirklich da, dass er Gott ehren will? Oder ist er da, wo sein Besitz ist? Das heißt, ist der eine, der zu seinem Besitz hinzu, jetzt wie er sich's gewohnt ist, auch noch den Himmel kassieren will? Noch zu seinem Reichtum dazu, noch den Himmel einsacken? Oder ist er ein Mensch, der in Verbindung, in Beziehung mit dem Schöpfer leben will? Der sein Leben in allem auf ihn ausrichten will. Das wollte Jesus erreichen. Und deshalb hat er ihn eigentlich so provokativ herausgefordert. Um aufzudecken, dass das, was er versteht unter Gebote halten, eben wirklich nur eine oberflächliche Art und Weise war. Und nun kommt die absolute Katastrophe. Der Mann, der die richtige Person fragt und keine bessere hätte fragen können. Der Mann, der die absolut zentralste Frage des Lebens stellt. Und der Mann, der exakt die richtige Antwort bekommt, entscheidet sich nun falsch. Der Mann wurde sehr traurig, als er das hörte, denn er hatte ein großes Vermögen. Er wandte sich ab. Er ging wieder seinen eigenen Weg. Und als Jesus ihn so traurig sah, sagte er, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Offenbar ist das schwierig. Wenn man viel hat, dann ist die Tendenz sehr stark, dass ich all mein Vertrauen auf das setze, was ich habe und was ich besitze. Wenn ich reich bin, scheint fast alles machbar, bis hin zum Glück, dass ich denke, dass es käuflich sein könnte. Das ist die Gefahr des Reichtums. Es gibt viele Reiche, auch reiche Christen zum Glück. Sonst würden unsere Missionswerke und unsere Gemeinden anders aussehen. Die Frage ist, was für eine Beziehung ich zu meinem Besitz habe. Und die Gefahr, wenn ich reich bin, ist sehr, sehr groß. Dass ich erstens mal finde, ich habe das gar nicht nötig. Das ist etwas für Schwache, der Glaube. Die, die es nicht haben, die Armen können ja glauben, die brauchen ja die Hilfe von Gott. Dass ich denke, mir liegt eh die Welt zu Füßen. Ich habe ja meinen Lebenskreis abgesteckt. Das macht es oft schwer. Und jetzt fragen die Zuhörer etwas schockiert über dem, was Jesus hier sagt. Ja, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Also wenn ein Reicher nicht gerettet werden kann, wer soll dann gerettet werden können? Und jetzt sagt Jesus, und das ist auch der Vers, den ich dem Mark mitgegeben habe, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott und für Gott möglich. Dieser reiche Mann war kein schlechter Mensch. Er war bestimmt sehr anständig und ich glaube ihm auch, dass er die Gebote gehalten hat, zumindest die meisten. Dass er sich sehr darum bemüht hat, nehme ich ihm auch ab. Aber sein Reichtum war ihm wichtiger als die Beziehung zum Schöpfer. Das war sein Problem. Und Jesus sagte einmal, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Das geht nicht. Ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen, das verträgt sich nicht. Es können auch andere Dinge in unserem Leben sein, die wir nicht hergeben wollen. Wie zum Beispiel Verhaltensweisen, die wir dann einfach beibehalten möchten und nicht aufgeben, weil wir ja irgendwie eine Ahnung haben, dass Gott auch gewisse Vorstellungen vom Leben hat. Das heißt, wenn ich Gott ernst nehme, dann werde ich nicht mehr betrügen. Wenn mir aber ein Betrug, eine gewisse Annehmlichkeit im Leben schafft, dann sage ich, nee, wenn ich das aufgeben muss, dann lasse ich das. Wenn mir Gott jetzt den Himmel schenkt und ich weiter das machen kann, was mir passt, ja, dann ist ja das cool. Dann habe ich noch was drauf. Oder wenn ich neben meiner Frau noch eine Freundin habe und ich kümmere mich um das ewige Leben, und dann frage ich Jesus und dann merke ich, dass Jesus meint, ich müsste dann, wenn ich ihm folge und ihn ernst nehmen will und ihn ehren, diese Freundin mal zur Seite lassen, dir sagen, ich habe eine Frau. Dann sage ich vielleicht, nein, das kann ich nicht. Ich habe die auch so gern. Ich kann die nicht lassen. Ich nehme es in Kauf, nicht in den Himmel zu kommen. Das sagen wir dann natürlich nicht. Aber in Tat und Wahrheit tun wir das. Wo euer Herz ist, das ist euer Schatz, oder wo euer Schatz ist, euer Herz. Und Gott ist nicht da, um einfach uns irgendwie, unser Leben einfach zu jonglieren. Gott nimmt uns wirklich ernst und er möchte mit uns in Beziehung treten. Er möchte uns das Beste geben, was es überhaupt gibt. Ewiges Leben. Und egal, wo du stehst in deinem Leben, egal, was du schon weißt über Jesus, die Frage, die sich dir stellt, ist, hast du Jesus schon wirklich in dein Leben eingeladen? Hast du zugelassen, dass er zu dir kommt? Hast du zugelassen, dass er dein Leben bestimmt und nicht nur einfach etwas auf dein Leben obendrauf setzt, was du dann auch noch einsackst? Sondern hast du dich auf die Beziehung mit Jesus eingelassen? Das ist das Wichtigste überhaupt. An dieser Frage entscheidet sich, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Das ist die Antwort der Bibel, so wie ich sie verstehe. Durch den Glauben an Jesus kommen wir in den Himmel. Jesus öffnet die Tür zum Himmel und nichts anderes. Keine guten Werke. Ihr könnt euer ganzes Vermögen verschenken, in Heime stecken. Ich habe nichts dagegen. Die werden sich freuen und die können das gut gebrauchen. Aber das bringt euch nicht in den Himmel. In den Himmel bringt uns nur die Beziehung zu Jesus. Das Vertrauen auf Jesus, das bringt uns in den Himmel. Und Jesus wünscht nichts mehr, als dass jeder Mensch in den Himmel kommt. Dieser Mann war ein feiner Mann. Ich hätte den sicher geschätzt, würde ich ihn kennen. Ein vorbildlicher Mann. Er ging zur richtigen Person, er stellte sogar die richtige und zentralste Frage überhaupt und er bekam die richtige Antwort, die ihm hätte helfen können, wirklich herauszufinden, wie er ewiges Leben bekommt. Aber, und das ist die Tragik von manchen Menschen, er hat die falsche Entscheidung getroffen. Er wollte das nicht ernst nehmen, was Jesus ihm sagte. Er hätte auch sagen können, Jesus, ich schaffe das gar nicht. Ich kann doch nicht mein ganzes Vermögen verkaufen. Aber trotzdem möchte ich ewiges Leben. Jesus hätte ihm dann vielleicht gesagt, glaube an mich und du bekommst ewiges Leben. Ich bin das Leben. Gott kann und will dir Leben schenken und er will dein Leben verändern. Er will dir ewiges Leben schenken und ich möchte dich bitten, egal wo du bist, wer du bist, egal ob du vielleicht immer gedacht hast, ich bin Christ oder ich bin nicht Christ, überlege, gibt es in meinem Leben einen Moment, wo ich mein Leben wirklich Jesus anvertraut habe? Und nicht nur in dem Sinn, ja Jesus, ich möchte in den Himmel kommen, gell, ist schon okay. Sondern Jesus, ich möchte, dass du in meinem Leben eine wichtige Rolle spielst, und zwar die wichtigste. Ich möchte dich in mein Leben einladen und ich möchte nun ein Leben führen mit dir zusammen, ein Leben, das dir gefällt. Ich möchte mit dir zusammenleben. Hast du das schon getan in deinem Leben oder hast du dich entschlossen, einfach ein bisschen christlich zu sein? Ein bisschen Bescheid zu wissen? Aber ein bisschen Bescheid zu wissen bringt mich nicht in den Himmel. Zu wissen, wie eine Stereoanlage funktioniert, bringt mir keine Musik ins Haus. Nur wenn ich sie bediene, kommt die Musik. Nicht im Lesen vom Prospekt. Und ewiges Leben kommt nicht in dem, dass ich alles weiß über Jesus, sondern in dem, dass Jesus in mein Leben kommt und eingeladen wird. Und ich kann dir garantieren, Jesus wird dein Leben verändern. Und ich kann dir garantieren, er wird dich nicht kaputt machen. Sondern er wird dein Leben zur Entfaltung bringen. Und wenn du denkst, dass du vielleicht ein unmöglicher Fall bist, dann lass dir sagen, Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist für Gott möglich. Amen. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du ein liebender Gott bist und deine Absicht besteht darin, uns zu suchen, uns nachzugehen. Du möchtest, dass niemand von uns, auch hier drin nicht, niemand verloren geht. Du möchtest, dass wir das Leben wirklich bekommen, das ewige Leben. Du möchtest, dass wir gerettet werden. Wir haben es auch bei diesem Mann gesehen, der da im Eis erfroren ist und sich erschossen hat. Er hat erkannt, wie sündig das in Wirklichkeit ist in diesem Moment. Und hat leider, leider nicht gewusst, wie er es machen kann, um mit dir wirklich versöhnt zu werden. Wir sind alle hier mehr oder weniger gesund und fähig, Entscheidungen zu treffen. Und Herr, sprich du zu jedem Einzelnen von uns. Du weißt, was jedes Einzelne braucht. Und du kannst, wer noch nicht dein Nachfolger ist, wer noch nicht dich eingeladen hat, kannst du das jetzt deutlich machen, dass das wichtig ist. Und dass du dich danach sehnst und dass du dich freust, wenn Leben neu werden und Leben gerettet werden.